einen Tee zu konzipieren, ist nicht einfach, dass du in den Garten gehst und eine Minze abrupfst und dann machst du die klein und stellst sie da. Das ist relativ komplex und da gehst du auch durch viele verschiedene Herstellungsverfahren.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute tauchen wir gemeinsam in die Welt des Tees ein. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast, Annemarie Lehniger. Anne ist Geschäftsführerin der Ostfriesischen Teegesellschaft, kurz OTG. Das ist ein Unternehmen, das viele von euch sicher kennen, ohne es zu wissen. Denn die OTG vertreibt Marken wie Messmer Tee oder Milford. Wen wundert's also, dass Anne den Tee wie ihre Westentasche kennt, von der Plantage bis zum fertigen Beutel. Freut euch also auf eine hochinformative Folge mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen der Teewelt. Liebe Anne, herzlich willkommen bei Food Fact.
Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Und vielleicht hast du schon die eine oder andere Folge gehört. Bei Food Fact starten wir oft mit einer Verkostung und ich bin jetzt mal total frech. Ich habe nämlich einen Tee mitgebracht.
Einen Tee?
Du bist ja eine Tee-Expertin.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich liebe Tee.
Diesmal ist es ein Eistee von einem Startup. Nicht aus schütteln, der Flasche, nicht schütteln. Da habe ich natürlich auch ein paar Fragen an dich dazu und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Das ist ein Getränk auf Schwarztee-Basis, das besonders ballaststoffreich sein soll. Und jetzt frage ich mich natürlich, kann das überhaupt sein, dass ein Tee Ballaststoffe hat? Weil Ballaststoffe sind eigentlich Fasern, das ist ja Fiber. Da würde ich mir eigentlich erwarten, dass da irgendwas Kriseliges drinnen ist oder irgendwas, was dann im Darm sich sozusagen entfaltet.
Ich frage mich gerade, also wenn ich jetzt hier auf die Zutaten schaue, mit 6 Gramm Ballaststoffen pro Flasche und mindestens 7% Fruchtgehalt, dann kann das, also aus dem Schwarztee oder sowas kommt es eigentlich nicht, weil den, also ein Matcha, da weißt du ja, dass du das Produkt isst zum Beispiel auch, aber vielleicht kommt das in irgendeiner Form, da ist ja Traubensüße drin, ist da ein Trester mit drin oder sowas?
Lass uns doch mal was probieren, oder?
Ja, natürlich.
Birne, Minze gibt's und dann habe ich hier noch Pfirsich.
Ah, das muss ich entscheiden, ne? Birne, Minze.
Birneminze.
Minze geht immer. Und es ist ja, obwohl so heiß ist, es ja gar
nicht. Ploppen tut es zwar nicht, es ist eisgekühlt.
Es ist also, doch, ne, es ist ohne Sprudel, ne?
Es ist ohne Sprudel, ich stelle das mal hin, bitteschön.
Dankeschön, dankeschön. Darf ich schon noch,
ich probiere jetzt mal Pfirsich.
Du probierst Pfirsich. Da, guck mal, da sind auch viel mehr so Sedimente drin, so.
Stimmt, also Prost.
Prost, schön, dass wir zusammensitzen. Anders als erwartet. Ich hätte mir bei der Minze mehr Minze erwartet. Da ist mehr Birne. Lustig, das schmeckt gut, aber ich hätte es jetzt nicht als Tee.
Nee, ich finde, es schmeckt so nach Limonade, ne?
Ja, also ich habe das Limonade, Pfirsich. Ne? Und es ist recht süß, ne?
Ich habe das Pfirsich, es ist wahnsinnig süß. Es schmeckt ein bisschen wie diese Haribo-Pfirsiche.
Aber das ist noch ein bisschen künstlich. Aber das, du, sagen wir mal so, ich habe hier Birne mit drin und Birne ist natürlich, guck mal, da ist Birnensaft drin, 32%. Und das überdeckt natürlich den Grüntee, der drin ist, was dem einen oder anderen natürlich gefällt, dem anderen oder einen oder anderen, der mag natürlich gerne Grüntee. Ich mag zum Beispiel gerne einen Grüntee. Insofern brauche ich den nicht überdeckt haben.
Mhm.
Und nochmal Traubensüße. Also da ist viel, viel Süße drin.
Aber warum ist denn bitte bei mir Bio-Inulin drin?
Das weiß ich nicht. Das musst du das Startup fragen.
Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht den Ballaststoff macht, ne?
Aber es ist eine so schöne Adresse, Hasenbergsteige. Das passt zu deinem T-Shirt.
Aus Stuttgart. Naja, gut. Also, ich glaube, kaufen werde ich das nicht, weil das mache ich mal lieber selber. Und dann schmeckt es wahrscheinlich auch natürlicher. Aber da bin ich ja schon mitten beim Thema, nämlich beim Geschmack. Gibt es beim Tee einen Geschmack, wo du sagen würdest, das ist jetzt gerade im Trend? Birne, Minze, Pfirsich, was anderes?
Es wird immer süßer. Das ist ganz interessant. Also, die Geschmäcker werden immer süßer. Und es geht immer stärker in den Bereich Früchtetees rein. Und das ist eigentlich so, selbst wenn du dir sowas anschaust wie ein Matcha, der ja total in ist zurzeit, dann ist da häufig ganz viel Erdbeere und sowas dabei. Und bei uns ist zum Beispiel tatsächlich so ein Trendgetränk im Moment ist Pflaume.
Ach.
Ja, wir haben so eine, also
das ist jetzt schon herbstelt oder ist die immer im Trend?
Das hat angefangen, wir haben Weihnachten eine Pflaume gehabt mit Zimt, die ist gelaufen wie geschnitten Weihnachtsbrot. Und dann haben wir ein Ländertee mit einer französischen Pflaume gemacht. Und das ist die einzige Pflaume, die auf dem Markt gewesen ist. Und ich glaube, diese Erfrischung und diese Mischung aus einer gewissen Süße und einer Säure da drin, Die kommt total gut an.
Wobei ja Pflaume eigentlich ein sehr traditionelles und nicht besonders innovatives Produkt ist oder eine sehr traditionelle Zutat ist. Aber Pflaumentee vielleicht nicht.
Genau, das ist es, glaube ich. Weil, sagen wir mal so, eine Minze machst du dir auch mal selbst oder du hast verschiedene Geschmäcker, die du dir mal selbst machst. Würdest du dir eine Pflaume aufgießen?
Aber ich kann auch einen Eistee aufgießen. Das gab es ja vor ein paar Jahren auch nicht. Nein, ne? Dass ich so einen Tee mir im Beutel kaufe, gieße ich kalt auf oder wie mache ich das?
Den gießt du kalt auf. Also das heißt, wir haben verschiedene Tees. Du hast dich teilweise also eben wirklich für einen Mug oder für einen Becher. Und dann kannst du aber auch, wir haben ein spezielles Produkt, Hydration, das Thema, das große, wo du das in eine Flasche tust und kannst es bis zu 8 Stunden drin lassen. Also
Mit Beutel?
Mit Beutel. Und kein Faden dran, das heißt, da subbelt auch nichts oben raus. Und wenn du jetzt das gibst, entweder deinen Kindern mit morgens in die Schule, wenn die sich in der Schule das Wasser holen, oder du gehst ins Büro oder du gehst zum Sport mit Magnesium drin und sowas und nimmst dein zuckerfreies Teegetränk mit.
Und ist das jetzt so ein Hype, wo du sagst, das probiert ihr jetzt mal aus und das ist jetzt mal da? Oder hast du das Gefühl, nee, das kann schon mal sich länger halten?
Das hält sich. Ja, wir haben das seit ein paar Jahren, machen wir das. Das ist technologisch auch nicht ganz so einfach, weil du willst da ja keine Salmonellen oder ähnliches drin haben. Du musst von der Mikrobiologie da. Das glaube ich führt zu weit heute. Aber mal gucken, ne? Aber du musst den Geschmack hinkriegen. Und wir sehen von Jahr zu Jahr, dass wir mehr Verbraucher da reinkriegen. Mhm. Und das Lustige ist, obwohl wir machen das jetzt seit mehreren Jahren. Es sind immer noch Leute, die davor stehen und sagen, wow, jetzt gibt's auch so Tees, die ich kalt aufgießen kann.
Ja, ich muss da wirklich sagen, ich habe das bis heute auch noch nicht ganz verstanden. Also ich dachte immer, das gieße ich heiß auf und lass es kalt werden und dann ist es halt kalt besonders lecker. Mhm. Aber dass das kalt, ich habe das auch mal gesehen, es gab zum Beispiel mal so einen Gin Tonic, auch zum kalt aufgießen mit Alkohol. Mhm. Hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Habe ich gedacht, muss ich denn jetzt heiß machen, den Gin? Aber dann ist ja der Alkohol raus. Also es ist irgendwie so immer wieder verwirrend, diese Dinger.
Ja, ja. Nee, das ist tatsächlich, also du musst dir vorstellen, so einen Tee zu konzipieren, ist nicht einfach, dass du in den Garten gehst und eine Minze abrupfst und dann machst du die kleine und stellst sie da. Das ist relativ komplex. Und da gehst du auch durch viele verschiedene Herstellungsverfahren, weil wenn du zum Beispiel die Mikrobiologie anschaust von Feldsachen, die auf dem Feld wachsen, da fliegen Vögel drüber und all das Ganze. Das heißt, du musst so ein Produkt behandeln, in der Form, also mit einem heißen Wasserdampf, also mit einem thermisch, dass da nichts drin ist. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du es noch mit 100 Grad Wasser aufgießt, weißt du, dass nichts passiert. Wenn du aber das Produkt aufgießt mit kaltem Wasser, musst du absolut sicher sein.
Sag mal, wenn du jetzt aber den Matcha-Latte, Matcha mit Frucht erwähnt hast, ein anderer Trend ist ja auch Bubble Tea. Mhm. Geht das bei euch vorbei oder beobachtet ihr sowas und sagt, wäre ja gut, wenn es bei uns auch mal einen Bubble Tea gäbe? Oder ist das schon wieder vorbei?
Der Bubble Tea ist zum zweiten Mal schon da. Der Bubble Tea war vor ein paar Jahren da und natürlich schauen wir uns das an. Und es ist tatsächlich ein Thema für außer Haus. Also es zu Hause machen es die wenigsten. Während ein Matcha mache ich mir auch zu Hause.
Aber dadurch eher dann den klassischen, oder? Weil da gibt es ja auch verschiedene Zubereitungsarten.
Und unterschiedliche Art und Weise. Viele nehmen das Pulver. Du kannst es ja auch ein bisschen, dass es in deinen Porridge morgens reintust. Ne? Und eben für den Gesundheitsaspekt, in dem Moment, wo es um Geschmack geht, ist es sehr unterschiedlich, wie die Geschmäcker eben unterschiedlich sind. Der eine trinkt es wirklich nach dem Ritual, wie man es macht, und schlägt es sich schön auf. Und der nächste sagt, naja, ich mache mir vielleicht einen anderen Tee oder mach es mir in meinen Milchshake mit rein.
Hast du ja auch beobachtet, dass sich der Geschmack mit dem Alter verändert? Also gibt es Dinge, die junge Leute mögen und alte nicht? Oder wo sich es dann vielleicht so laufend verändert?
Es verändert sich, das Geschmacksempfinden verändert sich im Laufe der Zeit, weil die Geschmacksnerven nachlassen. Das heißt, es gibt Studien dazu, dass ältere Menschen nicht so intensiv mehr schmecken. Das Geschmacksempfinden soweit eigentlich nicht. Du hast eher eine Veränderung von Generation zu Generation. Also was ich sage, junge Leute trinken jetzt viel, viel süßer als junge Leute vor 20 Jahren getrunken.
Tatsächlich, ja. Aha.
Was auch daran liegt, dass sie anders trinken. Früher hast du zu Hause morgens gefrühstückt und da gab es einen Tee und einen Kaffee und der eine hat den mit Zucker und mit Milch und der andere nicht. Und abends gab es einen Früchtetee zum Essen. Jetzt will ich nicht den Herbergsvater-Tee von der Hagebutte nennen, aber sowas. Und Jetzt trinken viele Cola und solche Dinge. Aha. Und das ist natürlich picksüß, ne?
Obwohl man eigentlich immer wieder hört, kein Zucker, kein Zucker, kein Zucker, Zuckeralternative.
Ja.
Und dann sagst du, das ist den Leuten eigentlich egal?
Also es gibt einen großen Unterschied zwischen dem bekundeten und dem tatsächlichen Verhalten. Es ist genauso wie beim Zeitunglesen. Hm. Die großen Auflagen sind nicht immer unbedingt die intellektuell höchsten Zeitschriften.
Ja, das stimmt.
Aber es wird nie gleich. Also manche Zeitungen sagt keiner, dass er sie liest, aber sie werden verkaufen sich, also, ohne jemandem nahtreten zu wollen.
Ja, der hat sie dann wahrscheinlich in der FAZ versteckt.
Genau.
Ja. Sag mal, aber du hast zu mir mal im Vorgespräch gesagt, Geschmack kommt nicht aus der Mode. Es gibt Geschmäcker, die sind allzeit da. Was wäre denn das zum Beispiel?
Das ist ganz lustig, das sind die Minze und die Kamille. Also wir sind seit Jahren die größten Teeprodukte, die in Deutschland verkauft werden, sind unsere Minze und unsere Kamille. Und das ist etwas, was jeder im Schrank stehen hat. Und dann variierst du daneben und setzt dir immer mal was anderes dazu. Und sagen wir mal, so eine Packung Tee, das sind ja in der Regel 25 bis 25 Beutel, das hält ja schon ein bisschen. Das sind ja nicht, die meisten sind ja nicht so Hardcore-Trinker wie ich. Ne? Und insofern hast du immer so ein, wir haben zwar von den ganzen, ich glaube, wir haben weit über 900 Rezepturen, die wir aktiv als Unternehmen
haben. 900?
Ja. Und davon sind immer so 20%, die sich erneuern.
Das sind ja nicht nur immer natürliche Rezepturen, frage ich jetzt mal. Also mein Hintergrund ist das Thema Aromen. Mhm. Wenn ich jetzt einen Waldbeertee kaufe, einen Kräutertee, da gucke ich eigentlich schon immer drauf und es ist relativ schwer, was zu finden, was keine Aromen hat. Warum ist das so?
Weil du, zwei Gründe. Das eine ist natürlich erstmal, dass das Produkt ist ein Genussprodukt und muss schmecken. Und wir orientieren uns am Geschmack des Verbrauchers. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist der, wenn du zum Beispiel Erdbeeren nimmst und Erdbeeren trocknest, so viele getrocknete Erdbeeren bekommst du gar nicht in eine Packung Tee, dass das hinterher nach Erdbeertee schmeckt. Das ist das eine. Das zweite ist, das könntest du gar nicht bezahlen. Weil geh mal hin und in den Supermarkt und kauf dir ein paar gefriergetrocknete Himbeeren, schokoladengecoated oder sowas, was sowas kostet. Und deswegen arbeiten wir mit Aromen. Und es gibt unterschiedliche Aromen. Es gibt ja Aromen, die werden, ist die Essenz der Erdbeere. Also das nennt sich dann from the name food, FDNF-Aromen. Das heißt, da wird quasi die Frucht oder was es ist, so lange komprimiert, bis nur noch das Aroma übrig ist.
Jetzt verstehe ich auch, warum dieser Pfirsichtee so nach Haribo-Pfirsichen schmeckt, weil da ist ja total viel Pfirsicharoma drin, sehe ich gerade. Aber ist das schädlich? Nein. Oder warum wird es denn verteufelt?
Ich glaube, das ist eine Diskussion, die sehr emotional geführt wird. Ich glaube, keiner würde sagen, ich würze mein Essen nicht. Weil da kommen Gewürze rein. Gewürze sind Aromen. Aroma ist Geschmack. Und es gibt, du würdest sagen, Zimt ist doch nichts Schlimmes. Wenn ich mit unserer QS spreche, sage ich, wenn ich ganz viel Zimt nehme, ist das nicht gut für den Körper. Es ist ein ganz natürlicher Stoff. Und in dem Rahmen, wie wir sie einsetzen, sind die überhaupt nicht schädlich. Gibt es keine Hinweise darauf. Das haben unterschiedliche, das BfR, die EFSA, das sind verschiedene, hoch und runter analysiert. Sie sind nicht schädlich. Sie machen einen Geschmack. Und das ist, am Ende obliegt es dir, wie intensiv du etwas trinken möchtest. Das ist dein persönlicher Geschmack. Und es gibt, stell dich an ein Teeregal, da gibt es tausende von Tees, hunderte, und du suchst dir den raus, der dir geschmeckt.
Aber es gibt doch schon Aromen, wo ich sage, das ist ein No-Go. Also zum Beispiel, jetzt nicht an den Tee denkend, das Trüffelaroma. Das riecht ja ganz anders als ein Trüffel, wird angeblich aus Erdöl gewonnen und ist, oder ist das alles eine Lüge aus deiner Sicht?
Das weiß ich nicht. Ich weiß, wir haben keinen Trüffeltee, wäre mal eine Idee, aber ich bin auch kein Freund von Trüffelaroma, aber ist was anderes. Nein, wir setzen keine künstlichen Aromen ein. Das machen wir nicht.
Okay. Das heißt, alles natürlich. Das heißt, das
natürlich wird oder naturidentisch. Es wird aus der Frucht gewonnen oder wie in der Frucht nachgebaut. Das heißt, dieses naturidentische heißt, es ist genauso wie in der Frucht, nur anders gebaut. Aber wir haben kein Erdöl in unseren Produkten.
Jetzt ist ja Geschmack nur eine Dimension vom Thema Tee. Es geht ja auch ein bisschen um seine Herkunft, um die Menschen dahinter, die Geschichten auf den Plantagen. Da ist OTG ja recht aktiv. Stichwort Verantwortung und Veränderung.
Das ist ein ganz weites Thema, da könnten wir 3 Podcasts drüber machen. Also und würden immer noch sagen, da sind ganz viele Themen, die wir noch besprechen müssen weiterhin. Das ist uns sehr wichtig und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, du hast einen Großteil der Menschen, die für uns arbeiten und auch indirekt, also die in den Teegärten arbeiten, beziehungsweise in den Farmen, wo die Kräuter und die Früchte herkommen, sind Frauen. Und wir bewegen uns in vielen Ländern des globalen Südens. Das heißt, diese Kombination aus kulturellen Unterschieden, drücken wir es mal vorsichtig aus, und Armut ist etwas, wo wir dran arbeiten müssen. Das können wir nicht alleine, überhaupt nicht. Also, weil wir können nicht die Zustände in Indien ändern. Das verbietet sich auch Indien, dass wir uns einmischen. Aber wir können versuchen, für einzelne Menschen einen Unterschied zu machen. Das ist unser Ansatz.
Und wo ist für dich da so die Grenze zwischen, ich sage jetzt mal, vielleicht sogar einem Kolonialismus, dass man sagt, man geht da jetzt hin als reiche deutsche Unternehmerin und fördert da gnädigerweise eine Farmerin. Und wo ist es dann aber trotzdem auf Augenhöhe?
Es ist das nicht immer
ein schwieriger Spagat?
Ja, ich glaube, da hat sich vieles verändert. In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass wir vielfach hier aus Deutschland oder aus Europa hingehen und das, was wir an Regeln und Ähnliches haben, versuchen eins zu eins zu übertragen. Das geht nicht. Der Humboldt hat damals schon mal gesagt, hüte dich vor den Menschen, die eine Weltanschauung haben, ohne die Welt angeschaut zu haben. Und es ist eigentlich, es ist ein sehr kluger Spruch, weil du musst hingehen, du musst mit den Leuten sprechen, du musst mit ihnen sprechen, was sie brauchen und du musst es aus ihnen heraus entwickeln. Das heißt, wir würden nie ein Projekt machen, wo wir eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation nehmen und sagen, ihr fahrt jetzt mal nach Kenia und erzählt den Frauen, wie es da geht. Sondern wir machen das immer mit Partnern vor Ort und immer in Gruppen, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Was heißt das? Wir bilden Menschen aus in den Teegärten, in den Farmen, die ihren Mitmenschen helfen. Das heißt, immer ein Role Model. Der eine Farmer, der gemerkt hat, bei mir funktioniert das gut, Kleinbauer. Den kannst du so ausbilden, dass der mit seinen 5 Nachbarn spricht. Als ich das letzte Mal war, wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die wir unterstützen. Das sind Frauen, die sexualisierte Gewalt überlebt haben. Das sind in Kenia. Erstmal die Frauen dazu zu bringen, dass sie die Fälle melden, dass sie darüber sprechen, dass sie sich helfen lassen und dann helfen die sich untereinander und gehen in die Weite. Und die sind sehr stark. Das ist toll. Aber da sitzt du daneben und wirst ganz klein und denkst dir, und wir reden darüber, welches Pronomen wir verwenden. Nicht das Problem. Ne?
Gibt es Dinge, die du dort gelernt hast, wo du sagst, das war wirklich so eine Erfahrung?
Ich lerne da jedes Mal. Ich lerne da jedes Mal in Teilbereichen, wie wir hier teilweise im Wolkenkuckucksheim sitzen und Dinge versuchen zu übertragen mit sehr viel Ideologie und wenig Wissen. Und ich lerne jedes Mal ganz tolle Menschen kennen, die einen großen Unterschied machen. In die Zustände insgesamt, das dauert, bis das verändert wird. Da kommt ja Politik mit rein und. Das ist ja nicht, wir können ja nicht die Politik ändern. Wir sind ein Familienunternehmen, das Tee kauft und abpackt. Und wir sind 1% in der Welt, also nichts, also Deutschland ist 1% in der Welt. Das heißt aber nicht, dass man nichts tun kann.
Es war in einer Podcast-Folge die Maura Oerding zu Gast von der Kaffee-Kooperative, die sehr ähnlich aufgestellt ist, was die Förderung von Frauen in den Farmen, in den Kooperativen betrifft. Was ich interessant fand, ist, dass die Kaffeekooperative das doch sehr zum Inhalt ihrer Marke macht, bis hin eben dazu, dass die Marke selbst von Frauen gestaltet wird. Würde ich jetzt einen Mesmer-Tee oder einen Milford-Tee kaufen, dann würde ich eigentlich das als Information vermissen.
Ja, warum? Wir haben zum Beispiel, wir haben eine Range gehabt, also mehrere Produkte und die Range hieß Woman for Woman. Von Frauen entwickelt für Frauen. Also das waren unterschiedliche Produkte, wo unterschiedliche Länder auch in den Vordergrund gestellt worden sind. Und aus dem Produkt heraus wurden Frauenprojekte, die auch dargestellt worden sind, mit World Vision zusammen gefördert. Da haben wir sehr viel Geld investiert in diesen Bereich. Das ist nicht gekauft worden. Es waren tolle Rezepturen. Also die Rezepturen sind, also Geschmack war in Ordnung.
Wo sind denn die Frauen, sag mal?
Natürlich ist es dann so, dass dann so ein Produkt ein bisschen mehr kostet als ein anderes Produkt. Mhm. Muss es ja auch. Also auch wenn wir was dazulegen zu dem. Und dann sehen wir, dass im Moment viele Leute einfach ihre Geldbörse enger zusammenhalten müssen und dann sagen, das ist ja schön, aber ich habe hier die Schwierigkeiten und mit der Teepackung kann ich nicht viel verändern, also kaufe ich lieber das günstigere Produkt.
Das ist Nachhaltigkeit, ist eigentlich auch fast so wie das Leseverhalten sehr oft ein Lippenbekenntnis.
Ich glaube, dass es den Verbrauchern und Verbraucherinnen wichtig ist, aber manchmal spricht man ja in Englisch, you get a reward. No, you get a penalty, wenn du es nicht richtig machst. Also das heißt, wenn du einen Skandal hättest, dann wirst du durch die Presse getrieben, das ja. Aber es wird als selbstverständlich angenommen. Und das, ich kann das in gewisser Weise auch unsere Konsumenten verstehen, weil sie sagen, ihr seid eine Marke, ihr seid ein Familienunternehmen, ihr steht für etwas, ich erwarte das von euch.
Ja, und du musst ja nicht nur für das Überleben deiner Pharma und deiner Kooperativen kämpfen, sondern auch deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und damit muss ja das Unternehmen letztendlich auch profitabel sein. Also wenn sie es nicht verkauft, ist ja nicht...
Und dann kommst du an so einen Punkt, wo du sagst, schade, diese Range nehmen wir raus.
Ja. Preis, ein großes Thema. Ich gehe zum Discounter, sehe einen Kamillentee für 49 Cent. Ich habe in der Vorbereitung mal geguckt. Ich finde einen Kamillentee, 25 Beuteln, auch für 38 Euro. Mhm. Online. Mhm. Das ist eine Preisspanne, die ist doch schon beachtlich. Der Online-Tee kostet 80 Mal mehr als der Discounter-Tee. Mhm. Warum sind denn diese Preisunterschiede bei Tee so hoch? Jetzt am Beispiel der Kamille zum Beispiel.
Zum Beispiel der Kamille. Du kannst, wenn du eine Kamille nimmst, ja, du kannst unterschiedliche Dinge von einer Kamille abschneiden. Du kannst oben nur das kleine gelbe Köpfchen nehmen, das nennt sich Gruß. Oder du kannst die weißen Blättchen mit dazu nehmen und du kannst noch weiter mit runterschneiden. Und ich kenne jetzt die beiden Produkte, die du angesprochen hast, nicht. Danach kannst du Dinge machen. Du kannst die Kamille aus unterschiedlichen Regionen holen. Du kannst eine Kamille haben aus Deutschland, aus Thüringen. Du kannst eine Kamille haben aus einem kontrollierten, integrierten Anbau aus Ägypten. Und du kannst eine Kamille haben, die in Ägypten in der Nähe des Nils wächst, der über die Ufer schwappt und so die Felder bewässert, was auch immer in dem Nil drin ist. So, und das ist hinter etwas, wie du eine Kamille zusammensetzen kannst. Du kannst auch hingehen, ich kenne jetzt die 38-Euro-Kamille nicht aus dem Internet, da hängt vielleicht auch nochmal eine Geschichte dahinter und. Ich kann nicht die Qualitäten von anderen Herstellern beurteilen. Das mache ich nicht.
Ja, ja.
Und am Ende sind das alles das, was jetzt hier in Europa verkauft wird, sind sichere Produkte. Da ist jetzt kein Produkt dabei, wo du sagen würdest, das ist mit Pflanzenschutzmitteln belastet oder ähnliches. Es hat was mit dem Geschmack zu tun. Und natürlich schmeckt ein Köpfchen anders als ein Blatt, als ein Stiel.
Wo fängt denn qualitativ guter Tee an und wo ist es eigentlich nur Marketing?
Das ist eine sehr gute Frage und die kann ich dir nicht eins zu eins beantworten, weil der Konsument entscheidet, was ihm schmeckt und der Konsument entscheidet, was er auch ausgeben kann. Und insofern gibt es da nicht die eine Antwort. Was ist ein guter, also wir hatten das vorhin mit Grüntee. Der eine mag den Geschmack von Grüntee, der andere mag ihn nicht. Der eine sagt, oh, das schmeckt aber nach Fisch. Und es gibt unterschiedliche. Es gibt ja nicht nur einen Grüntee. Es gibt Sencha, es gibt Gunpowder, es gibt... Und das fände ich sehr anmaßend zu sagen, das ist der richtige Geschmack. Deswegen haben wir so viele Rezepturen.
Aber wenn man auf die Qualität guckt, da hast du ja vorhin recht selbstbewusst gesagt, in Deutschland ist alles super, da kann man nie falsch liegen. Gleichzeitig sagst du, naja, die Kamille kann auch vom übergeschwemmten Nilfluss kommen.
Das würde ich jetzt in Deutschland wahrscheinlich. Also wir haben.
Ich denke halt immer nur an diese Stiftung Warentest, Ökotest, Schlagzeilen, wo dann steht 20 Kamillentees getestet und da ist jetzt das und das Pestizid gefunden worden. Das ist schimmelig, das ist mit Erdöl, Mineralstoffen besetzt.
Das ist, wir haben in Deutschland sehr, sehr strenge Vorgaben. Dann gibt es nochmal Vorgaben, die wir uns als Branche auferlegt haben. Also die sind nochmal stärker als das, was gesetzlich ist. Wenn du also jetzt ein bestimmtes Pflanzenschutzmittelrückstände und ähnliches nimmst. Und dann kommt nochmal da rein, was Unternehmen machen. Also wir finden das Stück Zucker im Bodensee. Das finden wir. Und in unserer Analytik, wir geben im Jahr sehr, sehr viel Geld aus für Analytik. Wir analysieren auf 500 Pflanzenschutzmittelrückstände. Und das führt dazu, dass wir Waren ausselektieren. Dass wir die gar nicht erst kaufen, beziehungsweise gar nicht erst einsetzen. Wenn Rückstände drin sind. Das heißt nicht, dass diese Rückstände in irgendeinem, für uns steht der Verbraucherschutz über allem. Also ich kaufe lieber von uns eine Minze, als aus dem einen oder anderen Garten, wo nebenher eine große Straße geht.
Du, lass uns nochmal zum Thema Nachhaltigkeit zurückkommen, zu unserer Kamille oder vielleicht anderen Pflanzen, die ja momentan noch in exotischen Ländern wachsen. Mhm. Wie siehst du denn das Thema Klimawandel? Ist es so, dass wir in ein paar Jahren vielleicht dann einen asiatischen Minztee bekommen, der in Deutschland wächst?
Interessant, das ist jetzt nicht das, also im alten Land hier, da sind ja die großen Apfelbauern, die fangen jetzt auch mit Pfirsichen an. Das ist ganz lustig und Aprikosen, mal schauen, ob es funktioniert. Das sind jetzt nicht die, die wir in den Tees einsetzen. Klimawandel ist für uns ein Riesenproblem. Weil wir natürlich auch die Tees kommen, also jetzt insbesondere Schwarz- und Grüntee, wenn du die Region Assam zum Beispiel nimmst in Indien, dann ist es so, dass es Projektionen gibt, die sagen, in 40 Jahren wächst da kein Tee mehr. Und das liegt daran, weil sich die Wetterverhältnisse so wahnsinnig oder die Klimaverhältnisse so wahnsinnig ändern. Sprich, es wird warmer und es regnet zu anderen Zeiten. Der Monsun ist kürzer und intensiver und nicht mehr zu den Zeiten wie vorher. Und das hätte in der Konsequenz zur Folge, dass du mit dem Tee weiter nach oben musst in den Bergen. Oben ist aber kein Land und da kannst du es nicht anbauen. Das heißt, man muss sich Gedanken dazu machen, wie man Teepflanzen kreiert, klont, die klimaresistenter sind, die das besser abkönnen. Also
oder alternativ in Europa anbauen.
Wir sind, also ich glaube, bis wir hier subtropisch werden und tropisch, das dauert noch ein bisschen.
Aber in Linz wird ja zum Beispiel schon, also in Linz bei Österreich, wird ja grüner Tee schon angebaut.
Ja, das ist süß. und damit will ich überhaupt nicht despektierlich sein, aber also das ist immer ganz lustig.
Sag mal, wie viel Tee brauchst du denn? Wie viel grünen Tee? Ja, muss ich wahrscheinlich ganz Linz abreißen und eine Plantage draus machen? Mal so,
unter einem Container fangen wir nicht an, das sind 20 Tonnen. So, das ist für den Hausgebrauch, das ist genauso nett, wie wir hier vorne wächst ein bisschen Wein. So.
Anne, jetzt haben wir viel über die Gegenwart gesprochen, ein bisschen auch in die Zukunft geblickt. Wie schaut denn der Tee von morgen aus?
Der Tee von morgen, das ist ganz, ganz interessant, weil wir sehen, dass wir junge Leute anders ansprechen müssen als ältere Leute. Und die wollen, am Ende wollen die auch wieder die Standards, die Brennnessel und die Minze und all das Ganze. Da machen wir im Moment ziemlich viel mit Konsumenten auch. Und ich glaube, das Produkt an sich wird gar nicht so viel anders aussehen. Aber es könnte vielleicht anders abgepackt sein. Es könnte andere Bedürfnisse befriedigen. Und dann sind wir eben bei kalten Dingen. Da sind wir bei gesundheitlich Zusatznutzen, diesen Dingen. Also noch stärker das in den Vordergrund zu stellen.
Gibt es eine Teesorte, die du für total unterschätzt hältst, wo du sagst, die sollte eigentlich ein Comeback haben?
Das ist total persönlich. Und ich persönlich mag Rooibos sehr gerne. Und das war ein Riesenhype ja vor ein paar Jahrzehnten, so nach dem Motto, da merkst du, wie alt ich bin. Aber das geht leider immer ein bisschen weiter zurück. Obwohl das ein ganz tolles Produkt ist, weil es auch koffeinfrei ist und du kannst es also auch in unterschiedlichen Geschmäckern sehr, sehr stark. Dem würde ich eine Renaissance wünschen, ja.
Anne, vielen Dank für das Gespräch. Dann hoffe ich, dass wir uns bald mal auf eine Tasse Rooibos-Tee treffen. Es war sehr, sehr spannend und Ich sage ganz einfach auf bald.
Ja.
Das war's für heute von Food Fact. Für alle, die jetzt so richtig Lust auf Tee trinken bekommen haben, noch ein kleiner Tipp. Zur Erstausstrahlung der Sendung verlosen wir 2 Messmer Tee-Kollektionen mit jeweils 180 Teebeuteln. Alle Infos dazu findet ihr bei Instagram unter foodfact_podcast. Und natürlich wünsche ich euch allen viel, viel Glück. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.